Florian, dein Messi-Syndrom.
Ja.
Wie gehst du mit dem um?
Erkenntnis.
Erkenntnis. Hat es noch etwas bewirkt?
Hey, ja, es hat wirklich etwas bewirkt. Und es ist eine lustige Geschichte eigentlich, weil es hat genau mit dem Aufräumen zu tun. Wir haben letztes Mal darüber geredet, wie das Schuljahr aufräumen. Mhm. Und im Seiser Oberland hat es ja die grossartige Fusion gegeben von diesen FCs. Und im Eltern von diesen FCs bin ich eben im Vorstand gewesen. Und also ein bisschen verantwortlich für so die Sekretariatsarbeiten. Und wie sie dort so ein...
Also alles so erfahrt im Podcast.
Florian, genau, und wir dort natürlich kollaborativ geschafft, also wie so eine kleine Cloud gegeben.
Okay.
Und dann habe ich natürlich gedacht, und das Zeug, wo das abgeschlossen war, wo die Fusion, also jetzt im Neuen bin ich nicht mehr dabei, ja, ich tue das einfach quasi archivieren. Ich habe ja das Google Drive selber und dort habe ich genug Platz. Mhm. Und das sind ja nicht fix, es sind 40, 50 Giga. Habe ich einfach dort drauf da und dachte, okay, das ist das versorgt.
Mhm. Einfach, Hauptsache es ist versorgt.
Genau.
Brauchen, tust du es nicht mehr, nie mehr.
Genau, und ja, jetzt genau. Ist so ein bisschen im Anschluss an die Podcast-Folge, habe ich mir gedacht, ja, das ist eigentlich völlig unnütz da drauf, aber ich brauche es ja nicht. Ja, ich habe es jetzt auf einer SSD gespeichert.
Ja, weil das braucht eben wirklich, das ist ja sonst eine Folge vorher oder noch die Folge vorher. Wir haben ja zwei Folgen zu Ökologie, Digitalität und CO2-Footprint gemacht. Sonst nachlassen, genau. Und noch so Microsoft Teams, hast du da noch etwas recherchiert?
Also
schon nach langem, den wir offen gehabt haben.
Ein Ticket gelöst. Tatsächlich. Eben, es ist in Frage gegangen, kann man die Videoqualität beim Teams-Call selber einstellen? Mhm. Es ist, glaube ich, so eine KI-Antwort. Ich habe das Gefühl, ich habe so KI-Bots in diesen Foren. Es hat recht generisch gewirkt. Aber der Punkt ist ganz klar, es tut selber optimieren. Also es nimmt die bestmögliche Qualität anhand von Bandbreite, die man zur Verfügung hat, aber auch Geräteleistung. Also man pusht eigentlich das Maximum.
Und das wäre eigentlich nicht unbedingt nötig für einen Videocall, den du am iPad oder am kleinen Laptop machst. Da reicht ja eine relativ niedrige Videoqualität vollends, oder?
Ja. Gut, aber manchmal, wenn das Internet kacken ist, sieht man ja auch ganz schlechte Qualität. Und das stört ja uns auch, weil die ganz verschwommen
sehen. Oder wenn du jetzt bis jetzt so am Mittelweg jetzt, wenn du auf 1080 bist, der schon wie, ja, ist die HD-Qualität, aber wenn du vielleicht auf 720 eingehst, leidet das.
Lange. Ja, ja.
Und wenn es wirklich schwach ist, dann hast du ja dann die 480 oder 360, das ist ja dann schon
zu wenig. Im Gesicht. Also,
eigentlich müsste es eine andere Regel geben, und zwar eine ausreichend gute Übertragung und nicht bestmögliche.
Ja.
Und das würden wir gerne Microsoft kommunizieren. Ja. Also machen wir aber, da bleiben wir dran. Genau. Und jetzt würden wir aber in die heutige Folge hineingehen.
Genau.
Moitié Moitié, der one and only Podcast zum digitalen Wandel an der Deutsch-Friburger Schule und was das mit unserem Leben macht.
Guten Morgen miteinander.
Salut.
Hier am Tisch wird Lorraine oder Florian und eben eine Gästinnenfolge, also Gastfolge jetzt konkret. Heute mit uns am Tisch Adriano Montefusco.
Ciao zusammen.
Herzlich willkommen.
Merci für die
Einladung. Ja, schön bist du da. Freut uns sehr. Wir kennen uns eigentlich so recht unverbindlich, haben uns etwa mal so bei diesen Fachgruppen, Sitzungen, Fachgruppen aus. Austausch treffen. Und du hast ging eigentlich zur Digitalität und Fachdidaktik Deutsch jetzt in deinem Fall sehr viel zu sagen gegeben. Und wir haben gefunden, hey, wir reden doch mal zusammen und das im Podcast. Oder bist du jetzt heute da? Freut uns. Ja, genau. Adriano Montefusco, du arbeitest ehemals oder PH Freiburg, das ist jetzt eben Uni Freiburg, du bist dort Fachdidaktiker, aber du bist eben noch viel mehr. Magst du heute etwas zu dir sagen, wer du bist und was du alles so machst?
Ja, ich habe einen sehr episodischen Lebenslauf mit ganz verschiedenen Stationen.
Das habe ich eben auch gesehen in der Recherche.
Labor angefangen, in der pharmazeutischen Forschung, dann in der Jugendarbeit gelandet, in der Primarschule, dann noch eine dritte Ausbildung gemacht, Germanistik studiert, doktoriert und dann so eben der PH gelandet. Und ja, ich glaube, das kennzeichnet mich schon aus, dass ich einfach zu viele Interessen habe. Aber gleichwohl kann man sagen, dass sich bei mir alles zusammen so ein bisschen zuspitzt beim grossen Interesse an Lehr- und Lernprozessen. Ich lehre selber wahnsinnig gern Neues. Und ich kann eigentlich aus all meinen Tätigkeiten, die ich bis jetzt ausgeführt habe, etwas rausziehen in meinem jetzigen Berufsfeld. Im Moment ja, vor allem Fachdidaktik, Deutsch schon mit dem Schwerpunkt Lehren und Lernen unter den Bedingungen einer Kultur der Digitalität. Das ist etwas, was mich brennend interessiert. Und bin auch in der Jury vom Schweizerischen Kinder- und Jugendbuchpreis, wo jährlich ein Siegerbuch kürt. Es wird jetzt im April verkündet. Und bin viel in Weiterbildung unterwegs, sind noch mehr Grundausbildung. Also ich arbeite viel mit Lehrpersonen in der ganzen Schweiz mittlerweile zusammen zu verschiedenen Themen.
Ja, ja. Ich habe mir da so in der Recherche auch noch, du hast, das habe ich dann wirklich ein bisschen nachforschen, promoviert in germanistischer Medienwistik. Was ist da? Also, Mittelalterstil, gell?
Ja,
und
genau.
So, also Hochdeutsch. Also so das
Mittelhochdeutsch.
Genau. Und ich mag mich erinnern, nicht, dass in der Literatur haben wir das mal gegeben. Wir haben mal so ein Huldrich irgendetwas Buch gelesen. recht speziell. Gell? Und dort hast du doktoriert, genau. Und eben, dass du eben mit der Jury von dem Schweizerischen Kinder- und Jugendbuchpreis mitmachst. Du hast ja auch eine Webseite, du bloggst auch sehr aktiv zur deutschen Didaktik und Digitalität. Ja. Und was mir auch sehr gefallen hat in der Recherche, du hast eigentlich wirklich eine tiefe Begeisterung für lebenslanges Lernen. Und das ist, glaube ich, dort ist etwas, was uns ja auch sehr prägt. Oder wir, die so ein bisschen einfach im Kontext von Digitalität muss man das ja dann fast sein, oder? Dass man sich immer auch wieder begeistern kann für neue Sachen, die gestern so waren und heute so sind und dann verändert sich etwas, genau. Richtig. Und jetzt würden wir so ein bisschen eintauchen in wirklich so ein fachspezifische Fragen und haben gefunden, da würde eigentlich der Jingle noch gut passen.
Diva Insights.
Diva Insights, weil es geht so ein bisschen um Insight. Und da tauchen wir jetzt eben wirklich immer in das Deutsche, in den Fachbereich Deutsch. Ich nehme mir gedacht, komm, wir tauchen doch mal ein bisschen zurück. Deutsch, Deutschunterricht. Was kommt euch da so in Sinn? Florian und Lorraine und vielleicht du auch gerade, du, vielleicht ich auch gerade, wenn ihr an eure Deutsch egal, ob jetzt das so ein bisschen «Oh mein Gott» auslöst oder «Wow, das ist sehr cool gewesen». Was erinnert euch so, wenn ihr Deutschunterricht gehört? Oren, willst du anfangen?
Ja, ich muss gerade lachen, weil ich bei Gelbhaken mit der gelben Schuhe ein gelbes T-Shirt und
was kommt da jetzt?
Wie du denn 30 Kilo schwer nach draußen komme ich gerade den Sinn. Oh mein Gott, jetzt muss ich gerade wirklich lachen. Ja, das.
Den hast du auch mitgenommen.
Bewusst, ja. In der Mittelstufe war das noch so ein kleines. Und wenn man die 5. 6. Klasse kam, dann ist der riesig geworden. Und dann haben wir ja so Wettbewerbe gemacht. Das Wort, die Lehrperson hat das Wort gesehen. Und dann haben wir so schnell wie möglich gesucht. Und dann haben wir den auch heimgenommen, weil ich natürlich eher sehr ehrgeizig war. Ich wollte halt ein Foto bis. Und wahrscheinlich ist er auch ab. Also eine Konsequenz von meinen Rückenproblemen, weil der ist ja mega schwer gsi, riesig. Der kommt mir so ein bisschen in.
Also die Challenge war dort, dir irgendwie 10 Wörter bekommen und wer das möglichst schnell gefunden hat und gute Strategie gehabt hat, hat dann eine gute Deutschnote gemacht.
Nein, so. Nein, nee, also nicht. Also die Prüfung ist dann später gekommen, da hat man das eine halbe Stunde gehabt, für das ist
eben, aber eigentlich schon, oder?
Ja, ja, aber zum Üben war es so, dass die Lehrperson hat eine Quelle gesehen und dann haben alle 20 radadam, radadam, zum Kuh, oder? Und dann so, und dann, ich has. So ist das wie geübt worden. Und dann bin ich natürlich heim. Und dann weiss ich noch, eines Tages in der Schule, meine Pult-Nachbarin nimmt ihr als Duder für ihn. Was hast du da zum Teufel? Hat die so Zettel eingeklebt?
Okay.
Mann, hey, das ist dir
ein bisschen so angewiesen.
Ja.
Wenn du dann schneller bist in der Suche.
Ja, richtig. Und das ist so lustig, weil jetzt, wenn ich daran denke, wir Safari Guide ausbilden mit diesem Vogelbuch, haben wir auch 5000 Vögel und Arten und Gattungen. Und dort habe ich das nicht mitgenommen. Also das mache ich jetzt wie gerade den Link, das ist schon so... Vorher war es lebenslanges Lernen. Und eigentlich jetzt, wenn man so denkt, ja, so Blätter immer noch Duden und so. Und gleich hast du wie etwas mitgenommen für das Leben.
Das ist so spannend, ja. Wir gehen sicher auch noch kurz darauf gucken, wo sind die Fähigkeiten, die man mitnehmen kann. Und wie zeitgemäß ist das gewisse Sachen. Wird das jetzt noch gemacht? Mit Duden, wirst du das gemacht?
Ja, das spielt schon noch eine Rolle, insbesondere in der Primarschule, wo noch nicht jedes Kind ein digitales Endgerät zur Verfügung hat, je nach Ausrüstung. Und das ist natürlich gerade bei der Textrevisionsstrategie eine wichtige Strategie, dass man das Wörterbuch benutzen kann.
Schon mal? Auch zu Zeiten von jetzt KI, Google?
Ja, halt einfach wäre der Tatsache geschuldet, dass nicht jedes Kind konstant im Deutschunterricht oder allgemein im Fächerunterricht Zugriff hat auf ein digitales Gerät in der Primarschule.
Okay, und würdest du sagen, das ist gehört, das wollen wir ja so ein bisschen rausschälen, gehört das auf eine Art noch so zu den Basiskompetenzen, dass man das noch kann?
Ich würde so sagen, wir denken, eben, wenn wir an Deutschunterricht denken, sehr schnell an Rechtschreibung und Grammatik. Mhm. Und Deutschunterricht ist eben sehr viel mehr als das. Es ist ein relativ kleiner Bereich im Deutschlehrplan 21 und es geht im Deutschunterricht um sehr viel mehr. Mhm. Wir arbeiten eigentlich auch nicht mehr gerne so isoliert, also eine Woche Stunde lesen, eine Woche Stunde schreiben, eine Woche Stunde Rechtschreibung, Grammatik oder so, sondern es sollte eigentlich ständig alles miteinander verbunden werden. Natürlich mit gewissen Schwerpunkten, ja, Momente, man darf mal isoliert arbeiten. Aber der deutsche Unterricht hat sich dadurch schon sehr gewandelt. Und eben das Digitale, sehr viele digitale Kompetenzen sind im Rahmenlehrplan mit Verweis auf den Rahmenlehrplan und die im Deutschlehrplan versorgt in der Primarschule. Und das macht auch Sinn, weil Sprachhandlungen sind immer ein Medium gebunden. Und so ist Deutschunterricht immer mehr
in den Unterricht. Und eigentlich sehr prädestiniert. Das siehst du, gegen den Deutschunterricht eignet sich exemplarisch für die Verknüpfungen herzustellen mit der Kultur von Digitalität. Ja. Oder?
Genau. Und es kommt noch dazu, dass der Deutschunterricht als humanistisches Fach par excellence natürlich sehr anfällig ist für gesellschaftliche Diskurse. Oder? Es wird ständig darüber debattiert, welche Formen von Literatur haben ihren Platz in der Schule, welche, oder auch die ganzen Diskurse, die stattfinden. Kinder müssen auch lernen im Bereich Mündlichkeit, argumentieren, Stellung nehmen. Sich artikulieren und da fließen so gesellschaftliche Themen, die die ganze Welt bewegen.
Eigentlich ja schon. So quasi ist TikTok und Insta eine neue Literaturform?
Ist es ein Computerspiel auch? Das ist eine Textsorte. Also viele Computerspiele haben eine narrative, erzählende Grundstruktur. Man muss sie durchgehen.
Oh mein Gott.
Und zwar also schon um Minecraft oder zum Beispiel. Oder? Man entwickelt sich her von einem Brachland, wo man nachher anfängt, Bäume fällen und eine Welt kreieren. Das ist eine chronologische Erzählstruktur eigentlich. Und jedes Computerspiel basiert letztlich auf dem. Selbst wenn es so simpel und stupid ist wie Pac-Man, da hat man irgendeine Figur, die Pünktchen frisst und Kirsche und dann kommen Gespenster, also ein Spannungsbogen, dann muss man flüchten. Also auch Computerspiele sind eine Textsorte.
Oh, das ist wirklich genial.
Ja, sehr genial. Sehr genial. Also, so die Ordnung. Genau, also vom Duden zum Pac-Man, wo alles Literatur ist und zum Duden. Genau. Gibt es schon Erinnerungen? Florian,
kommt
dir
noch etwas hin? Hey, ja, also das war wirklich eine sehr reflexive Aufgabe. Und ich musste mich feststellen, also aus der Primarwissen, ehrlich gesagt, nicht mehr viel. Noch, was vielleicht auch noch vorausschicken, ja, Sprache ist nie so
missgriert. Ja, du bist bei uns der, der eigentlich gegen all das Technische mega genau, gut aufdröseln kann. Du bist auch weniger der Sprechler, aber das jetzt gar keine Erinnerung an den Primarschule. Du bist Primarschule.
Das Blassel.
Das Blassel?
Ja, okay. Aber was man noch sagt, ist Textverständnissachen. Das sind mir aber noch so. Aber so konkret, ja, hat man jetzt nichts, glaube ich, besonders bewusst jetzt noch prägt. Hingegen, wo ich nein, muss ich sagen, wo es nein wirklich angefangen hat, ist erstens nein, der OS. Habe ich das Gefühl, hat sehr viel mit den Lehrpersonen zu tun gehabt. Ja. Also ich kann mich noch wirklich sehr gut erinnern, wie ich in der 90er ein Projekt gemacht habe, wie so eine Klassenzeitung gemacht. Wo wir wirklich auch Interviews führen, wo wir so Recherchen gemacht haben. Okay. Und wirklich so, glaube ich, so ein bisschen die verschiedene Textsorten eigentlich so auch abdeckt haben. Und haben das dann eigentlich auch verkauft von einem, ich weiß nicht mehr, irgendwie zu lagern oder irgendetwas zu finanzieren. Das hat mir schon noch, das ist mir noch wirklich sehr, sehr präsent.
Ja. Hast du denn schon das Hobby gehabt, so von Ton und Mikrofon und so?
Nein,
noch nicht.
Weniger.
Nein. Okay, das erste
Mal. Nein, aber es ist schon, es ist dann auch digital gewesen, also wir haben das wirklich auf einem, ich weiß nicht mehr was, von einem Programm gemacht.
Aber eingedruckt.
Und auch gedruckt, ja, genau, und auch so verkauft.
Also transkribiert dann irgendwie? So
ja, Interview. Genau, und wirklich eben so der Zeitungsaufbau. Das ist wirklich ein cooles Projekt.
Darf ich schnell bitte zwischendurch? Das hat ja nichts mit digital oder so zu tun, aber dann wäre das genau das Gleiche gemacht. Und dann ist der Simon Amann Olympiasieger geworden und Lorenz Schmidhüsler hat das Gefühl gehabt, ich kann den interviewen. Der ganze OS hat mich ausgelacht. Und weißt du was? Ich bin auf das Stockenburg gefahren und habe Simon Amann was
interviewt. Nee, das ist nicht wahr.
Ja, wirklich. Klammer zu, ich bin heute noch so stolz, wenn ich das habe. Alle haben mich ausgelacht. Hey, der ganze Jahrgang hat mich ausgelacht. Und
du hast es geschafft.
Du
hast an dich geglaubt.
Genau, ja.
Sehr schön. Also da habt ihr eigentlich sehr, aber auch lebige Erinnerungen an euren Deutschunterricht, oder? Und auch bleiben, und das andere ist offenbar ein bisschen weniger geblieben, oder? Aber ich nehme jetzt gleich noch grad schnell etwas auf, wo du siehst, das ist sehr lehrpersonenabhängig. Ich mag mich erinnern, 4. Klasse, haben wir wirklich keine Lehrperson gegeben. Keine Namen und keine Ortschaften, aber ich bin einfach wirklich nicht nachgekommen. Und dann bin ich in die 5. Klasse gekommen. Und ich sehe das noch heute. Grammatik, Zeiten, weisst du. Präsens, Präteritum, Perfekt. Plusquamperfekt. Und dann dachte ich, das ist ja mega einfach. Da gibt es Regeln. Und dann ist das okay. Und seither dachte ich, die Lehrperson, ich kann es schon sagen, der Herr Schneuli von der Primarschule da, der hat das wirklich geschafft, super Lehrer gewesen. Bist du so klar, ruhig. Und gute Struktur und seither habe ich nein, Deutsch mega verstanden. So, das war für mich auch noch eindrücklich, wie das so kann ändern kann. Und wie du, auch dazu mal noch, ich bin eine ältere Dame, aber du hast eigentlich gar keine Chance gegeben. Weißt du, ein YouTube-Film noch zu gucken oder irgendwo sonst dir das Wissen zu holen? Gut, hättest du vielleicht die Eltern können fragen. Das ist so das eine, was mir zum Deutschunterricht in den Sinn kommt. Und das andere ist wirklich nein, so Literatur. Lehrerseminar Freiburg, das ich auch gemacht habe. Anno dazu mal jetzt noch das Lehrerseminar gegeben. Nein, wir müssen so Zeug interpretieren. Gell, so irgendwie ein rotes Dach. Und dann dachte ich, was? Rotes Dach ist rotes Dach. Und dann habe ich gecheckt, weißt, was will der jetzt von uns klären? Und dann haben wir das irgendwie daheim mal so ein bisschen diskutiert. Dann habe ich mitbekommen, mein Vater hat auch irgendwo in einem Nebenfach deutsche Literatur irgendwann mal studiert. Und dann hat er mir so in seiner Bücherei ein Regal gezeigt. Königsinterpretationshilfen.
Oh, ja.
Dann habe ich genau den gleichen Moment gehabt wie dann beim Herrn Schneuli. Auf das Mal gecheckt. Ach so, rotes Dach, das könnte jetzt bedeuten, das und das und das und das. Und dann hat es auch so wie Klick gemacht. Also auf eine Art wie eine Art, gleich ein bisschen ein KI-Moment gewesen. Ich habe auf einmal Zugang gegeben zu Wissen und zu einer Art von Denken.
Klar.
Und dann habe ich das auf einmal mega gut können. Und dann habe ich deutsche Literatur extrem gerne bekommen und auch mega gut performt, weil ich dann gecheckt habe, so muss man jetzt denken. Und so, und dann wird es kreativ.
Klar. So. Ja, das ist eindrücklich.
Ja.
Es sind so kleine persönliche Sternstunden, Aha-Erlebnisse, wo er etwas in Gang bringt. Ja.
Ja. Mhm. Und nein, aber auch, was mich recht, weißt, Zugang hat zu dem. Mhm. Und jemanden haben, der es im richtigen Moment erklärt, kann ja dann schon noch recht entscheidend sein, ob der dann abstürzt ist oder ob sie den dann weiterbringt, oder?
Ja, klar. Also so Identifikationsfiguren oder jemand, eine Lehrperson, die ihn begeistern kann, weil sie selber begeistert ist. Da leiden wir natürlich im Moment im Schulfach schon drunter, oder? Es gibt also Studien aus deutschsprachigen Europa, die zeigen, dass auch insbesondere Primar- und Sekundarlehrpersonen selber nicht mehr lesende Wünsche sind. Und wie willst du so ein Funkeln überspringen? Es geht nicht einmal darum, dass die Lehrpersonen jetzt müssten sich wahnsinnig gut auskennen in der Literatur, die Kinder daheim konsumieren. Das weiß Kinder ja manchmal schon gar nicht unbedingt, dass man jetzt irgendwie ihr Lieblingsmanga in der Schule auch noch liest und dann im Schulunterricht zu Tod kasperlet. Aber es geht schon einfach darum, dass man selber lesender Mensch ist und entsprechend auch eine Begeisterung kann übertragen. Okay, nehmen wir das sehr wohl wahr. Ja. Abgesehen von all den, von den schützenden Effekten, die es zu lesen hat, auf, gegen kognitiven Abbau, die Hirnstruktur, die sich, das zeigen viele auch neurowissenschaftliche Studien, die sich einfach verändert, wenn man regelmässig liest. Und insbesondere dann, wenn man sich immer wieder auch challenged und herausfordert mit Texten, die einem im ersten Moment der Schulnummer zu gross sind. Dass man vielleicht mal eine Seite zweimal muss lesen, bis man sie versteht, oder dreimal. Das ist unglaublich gut. Es gibt jetzt gerade wieder eine neu veröffentlichte Studie aus Großbritannien, die schon 55 Jahre lang läuft, und man konnte zeigen, dass der stärkste Effekt auf die akademische Laufbahn oder Bildungsbiografie von Menschen, die meisten Unterschiede zwischen den Teilnehmenden von dieser gross angelegten Studie hat, ist, ob sie lesen oder nicht.
Krass.
Also, alles andere wie Ernährung, Herkunft, natürlich soziale Herkunft spielt auch jetzt rein, ob jemand liest oder nicht. Aber das Lesen ist einer der ganz starken Prädiktoren für Erfolg.
Es gibt doch auch die, ich weiß nicht, ob das eine Studie ist, aber es ist so eine Halbmythos, dass irgendwie der Zusammenhang zwischen Bildungserfolg und Anzahl Bücher daheim, dass das wie zusammenhängt.
Ich würde sagen, wenn man so liest, wenn sie mal in Bücher gestellt hat, vielleicht weniger. Aber es ist interessant, das ist natürlich auch, das hat eine lange Geschichte, das sieht man eben auch schon, darum interessiert mich das Mittelalter. Also, über die Anzahl Bücher oder welche Bücher etc. kann man sich selber natürlich auch als bildeter Mensch inszenieren. Also, und das wird natürlich auch gemacht. Darum bin ich manchmal ein bisschen skeptisch, auch auf TikTok und Snapchat und in Insta-Reels, wenn sich Leute als VielleserInnen konzeptualisieren. Es heisst nicht immer, dass sie es dann unbedingt sind. Es kann ja auch so eine Form von Selbstinszenierung sein. Aber interessant, dass das auch heute noch funktioniert. Dass man damit über sich, etwas über sich selber kann aussagen kann, was einem in ein gewisses Licht stellt.
Es ist eben Corona, hat es das gegeben. Hat man können, weil die Leute alle daheim waren in den Videocalls. Es war vor allem in den USA so ein Phänomen gewesen, hat man in den Bibliotheken Bücher gemietet, für hinter seine Bibliothek aufzufüllen, dass man einen guten Hintergrund hat beim Videocall.
Ah, würde dann auch kompetenter überkommst,
wie du
gerade zu mir stehst. Ja, interessant. Und das würde wahrscheinlich gleich auch gelten, auch wenn man elektronisch liest, würde ich jetzt gleich sagen, oder?
Ja, es ist. Also, man braucht andere. Es ist eine andere Form vom Lesen, wenn man digital liest. Die Orientierung im Text ist eine andere. Es ist aber eine Kompetenz, die man sich genauso aneignen kann, wie man sich jetzt das analoge Bücherlesen müssen aneignen. Man kann dort auch reinwachsen. Die Besonderheit beim digitalen Lesen, was wirklich, was mehr ist als einfach nur das analoge Buch, als digitales PDF, da hat man dort häufig Hypertextstrukturen. Das heisst, es braucht eine sehr viel stärkere Selbstkontrolle, ein stärkeres Selbstmonitoring, für nicht abzuschweifen. Also, das kennen wir ja auch, wie man einen Wikipedia-Artikel lesen will. kommt vom 100. ins 1000. und weiss nach 15 Minuten nicht mehr, was ist eigentlich meine Einstiegsfrage. Was wollte ich? Was
wollte ich eigentlich da? Wollen. Und am Schluss bist du irgendwie auf irgendeiner App, die du gar nicht hast wollen. Und so.
Gut, was man muss sagen, ist, es gibt natürlich auch die spannenden sogenannten Serendipity-Moments, wo man nachher manchmal etwas lehrt, was man gar nicht lehren will. Weil man dann plötzlich etwas total erstaunlichem landet. Ja, genau. Aber als Lehrperson ist das im deutschen Unterricht natürlich schon eine Herausforderung. Ich erinnere mich an zwei Jungs, die mal in einer Lektionsreihe, ich habe noch mit einer einfachen Internetstation hinten nachher im Showroom müssen arbeiten. Ich habe sie dort etwas recherchieren für ihren Vortrag. Es ist um Säugetiere, europäische Säugetiere gegangen, die Winterschlaf machen. Und die beiden Jungs sind nachher auf einer ganz einfach gestalteten Webseite gelandet, wo es darum gegangen ist, wie man ein Baumhaus baut. Und das hat die brennend interessiert. Und dann bin ich natürlich in Herausforderung gestanden, lasse ich jetzt den Lehrprozess passieren, weil sie lernen etwas, und zwar etwas, das für sie Relevanz hat, wahrscheinlich mehr als jetzt irgendwie zum Dachs oder zum Fuchs oder zum Ego etwas zu machen. Und muss dann aber auch entscheiden, wo helfen jetzt den Schülerinnen und Schülern wieder zurückzukommen zum ursprünglichen Gedankenfaden, zum Auftrag.
Ja.
Und da gibt es nicht einfach ein richtig oder ein falsch, weil man situativ agil können entscheiden als Lehrperson.
Und in diesem Spannungsfeld sind natürlich die Lehrpersonen tagtäglich. Und je mehr du auf, ich denke jetzt auf Plattformen, in Lernumgebungen schaffst, desto mehr sind so Momente, Mikromomente von Abschweifung, in Anführungs- und Schlusszeichen, sicher auch drinnen, oder? Von letztendlich gleich auch zusammen lernen, oder? Dass das wie so ein Teil ist. Willst du so unsere kurzen Mikro- geschichtliche Momente von Deutsch, wenn ich dir so zulasse, Florian, so ein bisschen Interview und dann etwas daraus eine Zeitung machen, gleich so ein bisschen Duden-Recherche hier, ein bisschen Literatur da, das ist ein bisschen Diktat, haben wir alle auch noch erlebt. Wie ist die Schule trotz allem ging noch ähnlich? Oder hat sich doch auch viel verändert? Wie würdest du sie sagen?
Jetzt in Bezug auf den Deutschunterricht.
In Bezug auf den Deutschunterricht.
Natürlich hat sie sich verändert, aber was natürlich gleich bleibt, ist, dass das menschliche Hirn ideal dafür geschaffen ist, Sprache zu verstehen und Sprache zu generieren. Das ist ein Prozess, der schon im Mutterleib, sobald ein Sinnesorgan sich entwickelt, beim Fötus anfängt. Also schon im Mutterleib, sobald der Gehörsinn sich entwickelt, ist es sich entwickelnde Gehirn vom Embryo absolut auf Sprache eingeschossen. Es nimmt die Sprache auf über einen Resonanzraum vom mütterlichen Körper. Und der Deutschunterricht oder also die Schule in dem Sinn muss der Mensch ja nach wie vor vorbereiten auf die gesellschaftliche Teilhabe, insbesondere in unserem demokratischen System. Und das heisst, die Kinder müssen nach wie vor, so wie vor 50 Jahren, lernen, sich artikulieren. Sie müssen lernen, gut zuhören oder den Unterschied zwischen Hören und Zuhören machen. Also den Fokus richten, sich selber auch überprüfen, habe ich richtig verstanden, was mache ich, wenn nicht. Lernen, auch dialogisch reden mit anderen, also sich einbringen in eine Runde, Gesprächsregeln beachten, respektvoll miteinander im Gespräch. Oder dann natürlich die ganzen Schreibkompetenzen, die nach wie vor wichtig sind. Es wird sogar ein bisschen komplexer, weil Kinder jetzt handschriftlich lernen schreiben, aber dann auch das digitale Schreiben, das nicht linear funktioniert, lernen. Also es kommt dann noch mehr dazu als historisch ursprünglich. Die Kompetenzen, die man heute von den Kindern erwartet oder so aufbauen, die sind angewachsen. Und mit der Entwicklung von der KI kann man davon ausgehen, dass die Anforderungen an Menschen noch stärker werden wachsen. Und aber auch zu können verstehen von Literatur, das literarische Lernen, was ganz wichtig ist für so ganz wichtige psychologische Effekte wie Empathiefähigkeit zu entwickeln, Perspektiven übernehmen, kann ich mich in eine andere Figur oder nicht damit auch in einen anderen Menschen hineinversetzen und die Welt aus seinen Augen lernen wahrnehmen, mich auch distanzieren von meiner subjektiven Sicht. Und natürlich nachher auch sprachformale Regeln lernen, kennen. Es ist eindrücklich, dass du vorhin gesagt hast, dass dir das Regelsystem bei der Zeitenbildung im Deutschen so fasziniert hat. Und Deutsch ist sehr, weil sie eben standardisiert ist, das Standarddeutsch, im Gegensatz zu den Dialekten. sehr eine regelbasierte Angelegenheit, wo Kinder auch, wenn man es gut vermittelt, sich daran halten und orientieren können.
Ja. Also das habe ich dann wirklich so gespürt und gedacht, ah, das hat mir dann so richtig so ein Selbstvertrauen gegeben. Mhm. Ah, jetzt bin ich da gut drin, jetzt habe ich das im Fall verstanden. Mhm. Und dann auch noch relativ lang aus. Ich weiß, das Latinisch, ich ja. jetzt Französisch, ich am Schluss bis jetzt Schwedisch. Es ist dann alles mega ähnlich. Ja. Du kannst dann so regelbasiert etwas ableiten und macht dann, entlastet eigentlich dann auch sehr. Und braucht Welten, oder? Wenn du so gewisse Sachen verstanden hast, dann würdest du aber jetzt gleich wie sagen, sehr viele Sachen, wo man doch auch so ein bisschen traditionellerweise übt, die dürfen auch bleiben. Mhm. Und auch, wie ist es jetzt so ein Format, wie, ich meine, das haben wir jetzt alle erlebt, gestern KI, zwei, drei Dinge ein und es macht eine wunderbare Geschichte. Mhm. Und trotzdem würdest du sagen, einen gewissen Aufsatz können selber schreiben, hat noch einen eigenständigen Wert. Allenfalls ergänzt mit digitalen Tools.
Ja, unbedingt. Also so gewisse Kernkompetenzen, die wir einfach brauchen, für einen Menschen zu sein in der Gemeinschaft, die wandeln sich nicht maßgeblich. Eben, wir müssen können kommunizieren miteinander zum Beispiel oder die Sprache können verstehen. Die Art und Weise der Vermittlung hat sich sicher geändert. Und die Kreativität, also du redest jetzt zum Beispiel eben von einer kreativen Textsorte wie eine Geschichte erfinden oder so. Dort ist es ja schon sehr eindrücklich, wenn man vergleicht, zu was Menschen fähig sind im Vergleich mit der KI, weil KI ja mit unzähligen Daten trainiert und gefüttert worden ist, sind die Resultate, die KI liefert, unglaublich Stereotyp. Also die Geschichten, die eine KI generiert, die folgen sehr stark den konventionellen Erzählmustern. Mhm. Natürlich, man kann mit der Temperatureinstellung bei der KI spielen, auch Kreativität oder quasi die Rechnungsgenauigkeit von Wahrscheinlichkeiten von einem Wort auf das andere folgt, kann man vermindern, genau, dann kommt man zu ein bisschen unkonventionelleren Ergebnissen, aber wenn man schaut, wie Autorinnen und Autoren, die wirklich literarisch wertvolle Texte schreiben, wo man fünfmal kann lesen in unterschiedlichen Lebensabschnitten und jedes Mal geben sie einem etwas Neues, also die quasi unerschöpflich sind. Das hätte ich in diesem Ausmaß jetzt von einer KI so noch nicht gesehen. Es ist immer eine Figurenexposition, eine Situationsbeschreibung, ein einfacher Spannungsbogen, der sich entwickelt, der nachher zu einer Konfliktlösung beiträgt und es fällt relativ schnell ab. Es sind ganz Stereotype, Plots in der Regel und natürlich Kinder in der Primarschule schreiben auch so, müssen so Lehrer schreiben, die können die doch noch nicht mehr machen, aber das Ziel wäre natürlich schon, dass man Kreativität nicht so stark einengt, wie man es geliefert bekommt, wenn man einfach KI in einer Schreibplanungsphase nutzt für eine Ideenfindung und dann so einen Standardplot hat. Aber man kann spielen damit. Also ich habe neulich gerade einen kleinen Streit mit einem Kollegen, der gesagt hat, ja, KI, die wird immer besser und wird so super gut, dass du sie nicht mehr wirst können unterscheiden bei literarischen Textproduktionen. Und dann habe ich ihm Einstiegstext gezeigt, oder also wie der Peter Bichsel ein Kinderbuch geschrieben hat mit der ersten Seite, wie er die Geschichte anfängt. Und das ist etwas dermassen Überraschendes und anders, wo ich denke, dass, wenn man das liest, merkt man, das kann nicht KI sein.
Ja. Und dann gibt es aber auch, also das haben wir jetzt schon irgendwo in einer Folge diskutiert, oder wirklich mittlerweile Bücher, die von KI auf Amazon kaufbar sind. Oder? Und dann gibt es manchmal, wie du sagst, so die Stereotypen-Bücher, wo so quasi, wie quasi jedes Jahr kommt eine neue Folge raus, wo ich mir manchmal überlege, ist das KI? Ist das KI-Buch? Hast du da so Klimmers, oder? Wo irgendwie, es passiert etwas, dann ist das und dann ist das und am Schluss, tack, Twist, etwas ganz anderes. Und ich denke, es ist so ein Muster dahin.
Ja, genau. Und in dem ist KI gut. Muster zu erkennen, Muster zu reproduzieren. Das ist auf jeden Fall so. Ich denke, also auf den grossen Handelsplattformen, die werden geflutet mit KI-generierten Büchern, wo zum Teil auch Kinder- und Jugendbücher, die auch noch von KI illustriert sind. Und gerade bei den Illustrationen merkt man sie auch besonders stark. Oder? Also, ich habe den Versuch neulich gemacht, dass ihr KI gesagt hat, mach mir ein Bild zu einem Kinderbuch, wo du ein schlafendes Kind in der Nacht im Kinderzimmer siehst, in seinem Bett. Und KI hat genau das gemacht. Der Mond, der zum Zimmer einscheint, ein Teddybär im Bett, das Kind, das schläft und fertig. Nein, ich das Bild verglichen mit der Schweizer Illustratorin, die die gleiche Szene hat illustriert. Und das war so vielschichtig, mit so vielen zweideutigen Anspielungen und Doppelbödigkeiten, dass eigentlich im Bildprogramm sehr viel mehr mitgeschwungen ist, als einfach nur das, was die KI generiert hat, wo einfach als Befehlsempfänger genau das positioniert, was ich will und auch nicht mehr schafft.
Und das ja, unbedingt.
Darf ich noch schnell? Ich kann schon schnell sagen, wenn es noch zu dem ist, aber das wäre ein anderes Thema. Weil ich merke jetzt gerade, wo der Experte da ist, das ist für mich gerade so erleuchtend, weil ich gleich so ein bisschen auch noch um so ein Fan von Aufsatz schreiben bin, vielleicht in einer anderen Sache. Und jetzt, wenn ich gerade an die Rechtschreibung denke, wie es vorige Grammatik-Rechtschreibung schon, ich bin ja noch in die Schule, habe Diktat geschrieben. Dann ist die Revolution gekommen von Wanderdiktat und hier und da. Und jetzt, vorher ist es ja auch wie gesehen mit dem Rechtschreiben oder Grammatik, dass es wichtig ist, dass man das wie noch lernt, weil ja auch nicht alle Zugang zu einem Gerät haben in der Schule. Und gleich, weißt du, wenn du ja zum Beispiel auf WhatsApp kommen Vorschläge, oder? Und die sind ja schon richtig geschrieben. Und ich habe auch nicht erkannt, dass mir als Kind schreibt, weil es so tolle Sätze sind mit diesen Vorschlägen. Und dort kommen die manchmal die Grenzen zu erklären, wieso es dann eben gleich noch wichtig ist, dass die Basics da zu lernen. Und vielleicht kannst du mir da auch noch gerade ein bisschen erleuchten.
So ja, quasi, weshalb dieser Rechtschreibdrill, weil jedes App und jedes Ding eigentlich mittlerweile dir das macht. Oder du machst eine Spracheingabe und das Zeug ist transkribiert und gut, oder?
Ja.
Und da reden jetzt gleich von dem her ist es mega gut beschrieben. Weißt du, alte Schülerinnen und Schüler, die mit dieser Rechtschreibung kämpfen, oder? Die Deutsch schon nicht mehr ihre Erstsprache haben. Also, wie viel Zeit wendet man für so Zeug auf, die mittlerweile, und da redet jetzt nicht von Kreativität, sondern wirklich so von automatisiert, mittlerweile wirklich eigentlich besser ist als der Drill, oder?
Also, gegen Drill, glaube ich, sind die meisten Deutschlehrpersonen, die machen also heute eigentlich um den Namen geht und sehr viel mehr aus von den Fehlern, die Kinder im Gebrauch quasi machen. So eine integrative Grammatik- und Rechtschreibungsricht, wo man vom Kindermaterial her ausgeht und nicht einfach immer nur von Erwachsenen produzierten Arbeitsblättern, die man Kinder damit gängelt, bis sie nicht mehr mögen. Ja, es ist ein riesen Unterschied, ob ich ein Arbeitsblatt mache zur CK- und TZ-Schreibung und dort weiss, jetzt geht es um das und dann kann ich es, aber wenn ich einen Text schreibe selber, kann ich es wieder nicht mehr. Also man probiert sehr viel stärker so zu arbeiten. Warum ist es wichtig? Zum Beispiel einfach darum, weil das merken wir ja, wenn wir zum Beispiel die Grammatikkorrektur brauchen oder die Rechtschreibkorrektur im Word, wie oft unterstreicht es mir ein das oder ein das nach einem Komma blau, weil es eben das nicht erkennt. Oder Nebensatzstrukturen, die machen, wo es dann ein Komma hineinschiebt, okay, es hergehört. Also dort ist es immer noch wichtig, dass ich Kompetenz habe zu entscheiden, ja, okay, ist es jetzt so oder ist es nicht so? Aber natürlich, die Hilfe gibt es heute und die Hilfe die sollen wir nutzen. Wichtig ist, dass wir am Schluss Texte produzieren, die verstanden werden und die genau adäquat das ausdrücken, was ich will. Und dort ist es halt manchmal auch so, dass wenn ihr KI den Auftrag gebe, mir ein Mail zu verfassen, dass sie dann halt im wunderbar freundlichen, geduldigen Ton mir das formuliert. Aber ist es wirklich das, was ich zum Ausdruck bringen will? Das ist der auch noch eine Frage. Was ich bin einfach immer sehr für einen reflexiven Umgang mit diesen Mitteln und der Deutschunterricht hat überhaupt die zentrale Aufgabe, Kinder herzuführen zu einer ganz starken Selbstwahrnehmung und Wahrnehmung überhaupt, wie der Umgang von der Sprache aussieht. Wie benutzen wir die Sprache? Wie benutzen wir es als Gesellschaft? Und das ist eine unglaublich wichtige Kompetenz. Gerade über so sprachliche, formale Strukturen kann ich zum Beispiel auch sehr oft Fake News von faktualen Nachrichten unterscheiden. Weil gerade so Desinformation, Malinformation oder Täuschungsversuche etc. häufig auch mit einer ganz spezifischen Form von Sprachgebrauch funktionieren. Und da ist zum Beispiel eine gute, solide Kenntnis von deutscher Grammatik sehr hilfreich. Wenn ich zum Beispiel unterscheide, was ist ein Hauptsatz, was ist ein Nebensatz, was sind parataktische, hypotaktische Satzstrukturen, weil eben gerade so die Desinformations-, Clickbait-, Ragebait-Nachrichten oft mit einem sehr spezifischen Sprachgebrauch herkommen, wo man merkt, Dass sich das deutlich unterscheidet von einem faktualen Text. Das ist eines der Merkmale, die man es drinnen sehen kann.
Da schaffst du auch noch nicht so mit automatisierten Agenten, die dir das Zeug beantworten. Du bist dort schon noch selber so im Seed.
Das mache ich schon noch aus dem Grund nicht, weil ich möchte, dass mein Gegenüber etwas von mir als Adriano spürt. Mhm. Und wer mich kennt, merkt das auch. Natürlich, ich könnte die KI dazu trainieren, in meinem Stil zu schreiben. Mhm. Das Problem, das ich dort habe, ist einerseits, ich würde nicht unbedingt gerne eine solche technische also solche Technologie komplett Zugriff geben über so, meinen ganzen Mailverkehr, meine ganze, mein ganzen Desktop, das meine ganze
Festplatte. Das ganze digitale Leben.
Genau, und ich bin sehr digital unterwegs. Also ich verwalte mein ganzes Leben in gewissen Applikationen und wenn KI dort den kompletten Zugriff drauf hat, kann sie ja alles machen.
Aber dort sind wir momentan. Jetzt gerade ist doch gerade so ein Moment, wo das mega kommt. Oder dass gewisse Leute sich wirklich Agenten setzen. Ja. Gewisse Sachen, wo ich, also da bin ich jetzt gerade wirklich sehr bei dir, weil da habe ich, da widersträubt sich etwas in mir ganz fundamental, wo ich finde, und wenn jemand ein Anliegen, eine Frage hat an mich, dann will ich aus Regula können antworten.
Ja, ja, vor allem, du musst ja auch den Überblick behalten, was die KI macht. Also, wenn ich einen KI-Agent habe, wo all meine Studierenden, die an mich herkommen, und allen Lehrpersonen aus dem Kanton, die mir schreiben, eine Antwort gibt, und die dann zum Beispiel, oder zum Beispiel dann Termine setzt in meiner Agenda, etc., ich muss ja dann auch wissen, was vereinbart worden ist und was geantwortet worden ist. Am Schluss bin ich dann gleich ich als Mensch, der hersteht und was zu einer Interaktion kommt, wo ich muss Bescheid wissen. Und ich frage mich, also das ist eine Form von der Autonomität, die ich ungern würde abgeben, weil ich will nicht in einem Leben landen, wo es nur noch um das Verwalten geht von irgendwelchen Tasks. Das ist nicht die Art und Weise, wie ich als Mensch sein verstehe. Das kann für eine Firma, wo irgendwie zum Beispiel, wie du es vorhin gesagt hast, jetzt eine Microsoft, wo irgendwie ein Chatbot hat, wo deine Fragen beantwortet, das verstehe ich absolut, das ist effizient, weil jede zweite Kundin wieder die gleiche Frage stellt und da muss jetzt wirklich nicht
ein Mensch sich mit dem,
beschäftigen. Das ist hochgradig frustrierend, oder? Ja, ganz das, da kann gut irgendwie ein Chatbot generieren, wo das kann abnehmen. Es ist dann vielleicht einfach für die Kundschaft frustrierend, weil sie merkt, ich werde jetzt abgespissen mit generischen Antworten.
Ja, oder ich bleibe so in einem Loop und komme dort nicht raus. Ich frage immer wieder, ich bekomme immer wieder die ähnlichen Antworten. Aber letztendlich, da landen wir, das habe ich eben schon gedacht, wir landen dann irgendwo und irgendwann in recht philosophischen, also was geben wir Menschen aus der Hand, was vertrauen wir einer KI an und wo tun wir wirklich noch den Riegel schieben. Ich finde jetzt gerade 2026 sind wir rechts an einem Punkt, oder?
Wir erinnern uns einfach stark an das Axiom von der Digitalisierung, also das Automatisieren vom Automatisierbaren. Ja. Und so die, ich habe das Gefühl, das ist wie eine bewusste Entscheidung, eben, was du automatisierst und was nicht. Und eben mit diesen Agenten ist jetzt, habe ich schon das Gefühl, eine rechte Welle gekommen, die vielleicht zum Teil überschwappt. Es hat ja da x Beispiele gegeben, wo plötzlich die Agenten so außer Rand und Band sind. Aber ich habe schon das Gefühl, also ich würde das jetzt für mich persönlich nicht ganz ausschließen, weil ich habe schon Sachen, wo ich das Gefühl habe, spielt jetzt nicht so eine Rolle, ob ich jetzt das mache oder ob jetzt das ein Agent für mich macht. Weil es wie, eben, ich sage jetzt, das ist etwas, was ich automatisieren kann. So. Aber jetzt gerade eben im Zusammenleben oder jetzt gerade mit Schülerinnen, Schülern oder Studierenden oder was auch ging. Also das würde ich nie machen.
Aber jetzt mal konkret, welchen Lebensbereich würdest du wollen automatisiert haben? Einmal Bankgeschäft auch nicht. Was würdest du jetzt automatisieren?
Warum nicht? Also ich finde gerade beim Verwalten des Aktienportfolios ist eine KI sehr viel besser als ich. Ich will nicht jeden Tag vor der Börse hocken und schauen, was geht auf, was geht ab, was muss ich kaufen und verkaufen. Das ist zum Beispiel ein
Bereich, so ETFs verwalten, irgendwie so. Das würdet ihr, das sagt der KI, macht für mich.
Ja, das ist schon bei vielen.
Wirklich. Machst du das so?
Ja, alle wieder machen schon. Ich warte jetzt, dass ich ein bisschen gewinne. Sorry.
Ja.
Ich bin nicht gut. Darum gebe ich es alle ab, ja.
Okay, also das wäre jetzt ein Bereich, wo ihr sagt, wo mal da geben, da würde ich zum Beispiel abgeben.
So ein mehr administratives Zeug, wieso nicht? Ja, wie so Krankenkasse oder Versicherungsgeschmeiss.
Okay. Okay.
Ich habe das Gefühl, wo, also, ich würde wie nicht entscheiden, also, so das human-centered Mindset würde ich schon wie behalten, aber aus das ganze Gebimmel, also ich weiß eigentlich, was ich will und so quasi, dass es mir rausfiltert oder fokussiert und dann einfach noch eine Entscheidung muss treffen und nicht noch mir mit ewig damit auseinandersetzen. Okay. Für so Sachen kann ich es mir schon noch vorstellen.
Ja. Aber eben entscheiden tust du dann schon noch selber?
Ja, das ist schon dort auch nicht der grösste Kuppel mit diesen Agenten. Also so wie der Entscheidungsding komplett
abzugreifen. Das geben wir nicht ab, oder? Also ausser eben bei den ETFs, der entscheidet ja nicht, ich kann dir, ob du jetzt etwas kaufst oder nicht.
Ja, es ist halt, also ich bin dort nicht Experte, oder? Also ich muss sehr viel investieren, für den gut rauszukommen und das will ich nicht. Und da gibt es Apps, die das wunderbar für einen machen, wo man auch gute Schweizer Expertinnen, Experten dahinter hat, die das kuratieren und zu dem schauen. Das ist so ein Bereich zum Beispiel. Mir ist sehr viel wichtiger, wieder auf den Deutschunterricht zurückzukommen. Der Deutsch ist ein Fach, das sich mit Sprache auseinandersetzt. Die Sprache ist ein Symbolsystem, wie es viele andere auch gibt. Und ich komme sehr stark von der Medienphilosophie her. Ich lese im Moment gerade das Gesamtwerk von Ernst Cassirer. Das ist ein Philosoph, der in der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts gewirkt hat, wo so nach dem Ende vom Zweiten Weltkrieg seinen Peak hatte. Und geht sich sehr stark, hat der Mensch definiert als symbolgenerierendes und symbolverstehendes Wesen. Und Sprache ist ein Symbolsystem, Wissenschaft ist ein Symbolsystem, Religion ist ein Symbolsystem. Wir sind dauernd mit sich gegenseitig konkurrenzierend, aber auch ergänzendes Symbolsystem haben wir zu tun. Und jetzt leben wir in einem Zeitalter, aber das ist das entscheidend Neue, und dort spielt der deutsche Unterricht dann auch wieder rein, wo wir das erste Mal ein Symbolsystem haben, nämlich die Algorithmen, wo wir nicht mehr rational können selber durchdringen und können lesen. Wir wissen letztlich nicht genau, oder der Durchschnittsmensch weiss nicht genau, wie sie funktionieren. Selbst die Macherinnen und Macher haben nicht bis ins letzte Detail der Einblick rein, wie sich die Systeme selber fortschreiben und verändern. Und es geht überhaupt nur mit grösstem Aufwand, das können nachzuvollziehen, wo auch nicht immer geleistet werden kann. Und das ist das Neue. Also wir haben als Menschen immer mit der Wirklichkeit zu tun, die von unseren Sinneswahrnehmungen limitiert wahrgenommen wird. Ob die Sonne so ist, wie wir sie sehen und wahrnehmen, hundertprozentig sicher nicht. Wir sehen immer nur einen Ausschnitt. Und so weiter. Aber jetzt haben wir es mit der algorithmisch überformten Wirklichkeit zu tun, die unsere Wahrnehmung und unser Leben sehr stark prägt, in allem. Und der Deutschunterricht hat eben auch die Funktion, Kinder zu fördern, Schülerinnen und Schüler zu fördern, das Symbolsystem können zu lesen, Bilder lesen, Text lesen, Sprache zu verstehen. Kommunikationsformen zu verstehen, letztlich auch Menschen zu lesen, wie offene Bücher, also in der Kommunikation aufeinander einzugehen, etc. Und ich brauche immer das Bild vom Fisch im Wasser. Also wir haben jetzt als Lehrpersonen mit Kindern zu tun, die die sogenannten Digital Natives sind. Die kommen in dieser Welt.
So genannt, Welt. Gell?
Genau. Ja. Also das heisst ja nicht, dass sie digital kompetent sind, aber sie leben in einer Welt, wo sie
wirklich. Schaut halt an die Leute da draussen. Einfach, dass das wie klar ist. Und das ist so ein Missverständnis. Ja. So viele Leute haben das Gefühl, ah, die sind ja jetzt geboren, ah, die können das alles. Ja. Und die sind einfach kompetent. Nichts, oder? Ja. Das stimmt einfach
das
so.
Das heisst einfach, dass sie in einer Welt geboren werden, wo alles, was digitalisiert werden kann, digitalisiert wird. Und dass sie das nicht anders kennen. Und in dieser Kultur von Digitalität schwimmen wie Fischen im Wasser. Und die Aufgabe der Lehrperson ist eben in der Schule, das ist Deutschunterricht, ein sehr gutes Gefäß dafür, einen reflexiven Raum zu schaffen, wo man einen kann sagen, hey, das schwimmt. Das, was dich täglich umgibt, das ist Kultur von Digitalität. Yeah. This is water, quasi, wo du drinnen schwimmst. Und dort einen reflexiven Raum zu schaffen, zu schauen, okay, wie gehen wir mit dem um? Wie nutzen wir die Technologien verantwortungsvoll? Wie entwickle ich als Mensch auch eine gewisse Impulskontrolle? Was ich zum Beispiel wahnsinnig gerne mache, ist mit Schülerinnen und Schülern zu überlegen, wie du den Impuls spürst, jetzt zum Handy zu greifen. Was steckt dahinter? Ja. Willst du dich connecten mit jemandem? Brauchst du Ablenkung? Geht es dir gerade nicht gut und jetzt willst du schnell ein bisschen rumscrollen? brauchst das Handy, um schnell zu dissoziieren und irgendwie zu verschwinden irgendwie in einer Blase. Was ist dein wirkliche Bedürfnis?
Aber das könntest du auch ganz vielen anderen auch, weißt, bevor du jetzt irgendwie zu Schockierregel greifst oder zu irgendetwas, wo du reinpiefen oder?
Das ist eine wichtige Kompetenz, die wir müssen vermitteln müssen. Und ich finde, dort ist schon der ideale Raum, weil daheim im Privatraum geht es ja immer nur um Verbotsdiskurse, was darf ich, wie lange darf ich, wann darf ich und darf das Handy in Nacht im Schlafzimmer sein oder nicht und solche Geschichten. Und nachher sehen die Eltern, die selber auch bei der Tagesschau hocken und gleichzeitig auf Facebook
unterwegs sind.
Genau.
Als
Lehrperson bin ich nicht die Mutter und nicht der Vater, nicht die erziehungsberechtigte Person und habe daraus ein bisschen mehr Distanz und ich kann in der Show besonders sogar im Deutschunterricht mit diesen vielen Diskursmöglichkeiten dazu beitragen, dass Kinder eine Haltung entwickeln zu der Digitalität, zu diesen neuen Kommunikations- und Informationsverarbeitungssystemen und lernen, die Symbolsysteme besser zu verstehen und zu merken, wie nutze ich die, wie wirken sich die aus gesellschaftlich und wie will ich leben.
Ja. Unbedingt aber, dass du in dem Sinn aus Lehrperson höhere Kompetenzen hast und fit bist, dass du das so machen kannst.
Aber das erwartet der europäische Referenzrahmen seit mehr als 15 Jahren von der Lehrperson.
Gut, also, ja, ihr seid da sehr einverstanden.
Ja,
wir haben so im Podcast, beziehungsweise wir schauen immer auch, dass wir auch gerade auch Zyklus 1 mitnehmen. Ja. Weil Digitalität ist meistens so Zyklus 2 und 3 klar, weil dort stellen sich die Fragen. Richtig. Und vielfach probieren wir noch so, das ist, ich weiss, dass es dir was grosses Anliegen Riesig. Ist, der erste Zyklus. Mhm. Darum tauchen wir noch schnell in die Early Clicks rein.
Early Clicks.
Genau, in die Early Clicks. Eben, wie gesagt, du hast noch nicht so lange auf einen Artikel in dem 4-8, das ist so die Zeitschrift für so Basisstufe des Typs ersten Zyklus, so genau. Kindergarten, erste, zweite Klasse. Und dort hast du so ein bisschen darüber geschrieben, dass mit Liedern, das aktiviert andere Gehirnareale, es gibt so ein bisschen neue Zugänge, Wortschatzarbeiten, wo sonst manchmal so ein bisschen trocken ist und mit KI kann man Lieder generieren. Mhm. So, das ist so ein bisschen die Ding gewesen. Und dass da Digitalität neue Zugänge ermöglicht. Korrekt? So, hast du schon etwas ergänzen?
Ja, also das Lied ist ja ein uraltes mnemotechnisches Hilfsmittel. Also man denkt, noch bevor die Schriftkultur entwickelt wurde, sind sie grossartige Texte gesungen, vermittelt worden, vor allem auch in gereimter, gebundener Sprache. Also wenn man denkt an griechische Mythen, an die Bhagavad Gita in Indien, wo überhaupt nur mündlich studiert wurde, rhythmisch singend, vortragend. Wir machen das ja auch, wenn wir unser Arbeitsgedächtnis so eine kurze Zeitspanne nur abdecken kann, dass wenn wir einen komplexen Text oder eine lange Telefonnummer oder eine Registrierungsnummer ist, dann müssen merken, für zwischen Applikationen zu wechseln, dann summen wir das ja oder sagen 7895, 7895 und dann gehen wir, so kann man sich sehr viel besser merken. Und die Idee hinter dem Ganzen ist eine uralte, nämlich, dass man halt einfach Lied, gebundene Sprache, Rhythmik, im Idealfall noch dazu Bewegungen machen, nützt als Hilfsmittel für sich Wortschatz können einzuprägen und man können zu lernen. Das Lernlied ist ja auch sehr verbreitet, schon seit Jahren in der Pädagogik. Oder zum Beispiel haben wir noch CDs oder Kassetten mit der 1x1 Lernreihe. Oder das ABC-Lied, wo Kinder die Reihenfolge von den alphabetischen Buchstaben.
Tonsport Lorenzo.
Genau. Also das ist auch weit verbreitet und mit KI kann eben auch eine Lehrperson, die jetzt musikalisch nicht unbedingt hochbegabt ist, vielleicht auch kein Instrument kann spielen, so ein Lied generieren und einen spezifischen Wortschatz dabei aufbauen. Von dem profitieren nicht nur die DATS-lernenden Kinder, also Kinder, die nicht Deutsch als Erstsprache haben, sondern auch alle anderen. Mhm. Und so ein Lied kann man nachher zum Beispiel immer beim Show-Einstieg eine Woche lang singen. Man kann nachher bei dieser KI-generierten Singstimme eine andere Plattform nutzen, für die Singspur rauszufiltern. Dann hat man nur das Playback. Dann kann man nicht singen. Ich muss dann als Lehrperson nicht einmal Gitarre spielen. Man kann es gezielt einsetzen, aber man muss natürlich auch dosiert damit umgehen. Wenn es dann immer macht, dann...
Gibt es auch einen Abnutzungseffekt. Das ist auch immer der gute Mix oder so. Aber dass es einen Zugang kann geben kann, gerade auch für jüngere Schülerinnen und Schüler, zum KI nutzen, wo dann auch in Unterricht reintragen wird. Das heisst nicht, dass sie das machen, sondern dass man das als Lehrperson sehr bald lateiert. Oh, ja, sehr, sehr spannend.
Aber wenn du den Zyklus 1 ansprichst, kann ich vielleicht noch sagen, also dort ist mir ein riesiges Anliegen, der Kindergartenlehrperson zu vermitteln. Können wir heute in einer Kultur von Digitalität die entwicklungsorientierten Zugänge noch gleich vermitteln wie vor 50 Jahren? Das wird ja oft gemacht. Gerade der Kindergarten ist so ein Feld, wo man mit besonders vielen Vorurteile gegenüber der Digitalität begegnet, so die typischen Extrempositionen wie Kinder sollen leer auf Bäume klettern und nicht Bäume auf einem iPad anklicken und solche Sachen, so als würde das eine das andere ausschliessen. Und dort sind viele Missverständnisse im Gang, und das führt dazu, dass man zum Beispiel mit den Kindern in räumlichen Orientierungen Bewegungsspiele macht, was sie super finden etc. Oder vielleicht kleine Krokis zeichnet mit ihnen. Aber daheim erleben zwingend, dass die Eltern die ganze Zeit Google Maps brauchen, im Auto das Navigationssystem haben. Sie schauen ein YouTube-Video zum Europa-Park, wo geografisch räumlich weit weg ist, und kommen dann her und sagen, Mami, ich will hier gehen. Also das ist die Welt, wo die Kinder gross werden. Und der Kindergarten sollte auch nicht anachronistisch unterwegs sein, sondern probieren, das zwingst aufzugreifen und mit den Kindern darüber zu reden. Mhm. Weil in jedem anderen Lebensbereich haben wir schon lange verstanden, dass die ersten 6 Jahre sehr prägend sind und dass wir die ersten vor Lebenszeit brauchen, für die Muster, die wir dort aufbauen, wieder zu korrigieren, wenn sie nicht gut sind. Mhm. Und wenn wir einfach den Umgang mit der Kultur von Digitalität vertagen auf einen Zyklus 2 oder 3, dann haben die Kinder dann völlig eingeschliffene Strategien und Verhaltensmuster, die schwierig wieder zu verändern sind. Und das ist oft wieder spät.
Und der kommt ja, dann finde ich auch noch so der Aspekt vom Digital Divide drin, oder? Dass die Schülerinnen und Schüler, die ein Elternhaus haben, wo sie gut begleiten können, wo mit ihnen sorgfältig in der Begleitung von diesen Tools drin sind, und die anderen, die Begleitung nicht haben. Also dort hast du ja dann einen riesen Gap auf das Mal.
Ja. Und eine von den Kernfragen, wenn ich die hier platzieren kann, ist, das ist mir wirklich ein riesen Anliegen. Man liest dann so Studien oder schnappt irgendetwas auf. Also es kommt noch dazu, dass die wenigsten Leute ja selber lesen, sondern es wird einfach nachher plappert, dass man im Insta-Wheel gehört hat oder so. Und meistens ist es so in unserer deutschsprachigen Zeit, es gibt ganz wenige, die noch selber Texte lesen und etwas produzieren. Das ist so ein bisschen Wampfler und Krummer und Lisa Rosa und alle anderen Plapper, die dann nachher ohne sich auch mit den Inhalten auseinandergesetzt haben. Und jetzt gibt es zum Beispiel macht wieder die Studie die Runde, wo man sagt, es ist nachher gewiss geworden, dass bei einem Drittel der Kinder, die regelmässig Kurzvideos konsumieren, also wie TikTok, Snapchat, Insta-Reels etc., dass die was ihre Aufmerksamkeitsspanne und ihre kognitiven Leistungen anbelangt, dass die leiden. Mhm. Niemand fragt, was ist denn eigentlich mit den anderen 2/3? Warum passiert es bei denen nicht? Ja. Was, sind die von Natur aus resilienter? Oder haben die eine gewisse Form von Unterstützung, die die anderen nicht haben? Oder macht man mit denen irgendwie etwas? Haben die einen reflexiveren Umgang? Das ist die Frage, die mich brennend interessiert. Was machen die 2/3 anders? Was ist bei denen anders? Und wie können wir das mit dem ersten?
Wie können wir das mitnehmen, oder? Also was wären so ein bisschen die Lösungsansätze? Wie kann man statt einfach mit Verbot, wie du sagst, mit Verbot, das ist eigentlich sehr auch bei uns, löst eigentlich nichts, oder? Ja. Du verschiebst irgendetwas irgendwo her, aber Kompetenzaufbau hast du da nicht, oder? Ja. Offenbar gelingt es trotz allen Herausforderungen, einen gewissen Schülerinnen und Schülern und dann ihren Eltern da doch erfolgreich unterwegs zu sein, in dieser Konfrontation 2026 und dort ein bisschen auf die Spur gehen, das wäre ja vielleicht ein Forschungsansatz. Du forschst ja noch.
Ja,
etwa eine Bachelor- oder Masterarbeit auf das ansetzt.
Ja, das ist klar. Aber da kann man natürlich immer nur mit einer ganz kleinen Kohorte arbeiten. Aber ja, es ist eine spannende Frage. Wäre das auch jetzt eine Studentin, die in die Richtung etwas macht?
Oder? Sehr spannend. Und ich merke, uns rennt wirklich so Zeit davon. Es ist mega spannend, mit dir so zu diskutieren. Aber ich glaube, wir machen hier mal so einen Bogen zu und würden da vielleicht mal noch ein Sequel machen. Wir merken, das ist wirklich sehr...
sehr interessant.
Für andere Momente, ja.
Ja, ganz genau. Magst du noch kurz sagen, was so ein bisschen ansteht in den nächsten paar Wochen?
Spotlight. Ja.
Wenn wir uns ja alle am Weiterbilden sind und in x Format, wir probieren euch zu challengen.
Genau.
Und, was steht an?
Vielleicht als erstes etwas, was am weitesten Weg ist, aber was eigentlich genau zu dir voran vermuten nicht passt. Wir haben am 18. Juni, das hilft noch ein bisschen, aber wir haben das DigiNugget Live mit dem Andreas Fahr von den Medienwissenschaften. Und er beschäftigt sich eben mit der Social Media Apokalypse, sieht er. Und eben, wer überlebt das? Also, wer schafft sich in dem quasi gut zu bewegen und wer scheitert im Umgang oder in der Auseinandersetzung mit Social Media? Und das ist vielleicht der Aspekt. Und das ist noch spannend, dass wir jetzt das gerade auch im Programm haben, aber das ist noch ein bisschen weiter raus. Und kurz, mittelfristig haben wir am 21. April als DigiNugget Live, wo wir den Methodenkoffer und Social Media Unterrichtsunterlagen werden präsentieren, die produziert sind, vor allem von der Monika, Miriam und Lorraine.
Also ja, von diesen zwei. Ja, ich bin nur der Befehler gewesen, die Befehlerin.
Aber du bist schon,
die, was das zusammenzählen.
Das ist schon sehr wichtig.
Also das ist sicher mega spannend, mit mega vielen guten Inputs. Und am 22. April noch ein kleiner Reminder, haben wir eine Weiterbildung Lehren mit KI-effizienten Lösungen für Lehrpersonen.
Mhm.
Genau.
Ja, da ist etwas los. He? Kommt, du machst mit, klickt nach ein und kommt.
Genau.
Warm welcome. Dann gehen wir noch, wie ging noch in Prompt ich. Dass wir dich heute zu Gast gegeben haben und dass wir und dass wir über das und das geredet haben. Dann habe ich Copilot da schnell laufen. Und jetzt kommt Copilot, der uns einladet, werden wir zum Schluss noch ein bisschen philosophisch. Adriano, bist du parat? Bevor wir nun zum Ende kommen, lass uns noch einen Schritt zurücktreten. Weg von Tools, Unterrichtsformen und Lehrmitteln. Wenn wir ehrlich sind, steckt hinter all unseren Fragen ja eigentlich etwas Größeres. Oha! Was bedeutet Sprache heute? Was bedeutet Bildung in einer Welt, in der Maschinen singen, schreiben und erklären können? Was bleibt zutiefst menschlich am Deutschunterricht, wenn KI Texte generiert, Fehler korrigiert, Melodien komponiert und Lernwege personalisiert?
Das ist eine wunderbare Frage und da kann ich philosophisch darauf antworten. Ich bin ein Kind von der Resonanzpädagogik, die Hartmut Rosa geprägt hat. Er ist ein Philosoph, wenn man so will, der quasi so eine Makrotheorie entwickelt hat, wie man jedes gesellschaftliche Phänomen kann als Resonanzphänomen, als Repulsionsphänomen oder als Indifferenzphänomen kann anschauen kann. Und also das heisst, bei allem, was wir machen, im Kontakt mit Welt und mit anderen Menschen und mit allem, was lebt und nicht lebt, geht es darum, tritt denn hier Resonanz dazu, ist es mir einfach egal oder reagiere ich ablehnend. Und für die Pädagogik heisst es, dass die Schule und das Lernen eigentlich dann funktioniert, wenn Resonanz möglich wird. Und der Hartmut Rosa zeigt auch deutlich, dass es meine Funktion muss es sein, als Lehrperson mit Kindern eben in Resonanz zu treten. Also mit meinem ganzen Menschsein und mit meinem ganzen Gewordensein, mit meiner ganzen Geschichte, die ich habe, wirklich reinzugeben und einzulassen. Mit der KI kann ich auch chatten, eine KI kann auch singen, kann auch Lieder generieren etc. Und trotzdem ist es ganz das tiefste innen, wenn man davon ausgeht, dass der Mensch wenig mehr ist als eine Maschine, muss es auch um anders gehen. Und ich glaube, dass wir das auch, wenn wir in Verbindung sind mit uns selber, spüren. Wir spüren es nicht immer, wenn wir vor einem Bildschirm hocken und wir jetzt mit der KI kommunizieren oder nicht. Und trotzdem ist schon genau der Ort, wo ich als Lehrperson muss schauen muss, dass der Aspekt des Menschseins einen grossen Stellenwert hat und Und das ermöglicht eine andere Form des Lehren. Ich habe manchmal darum auch ein bisschen philosophisch gesehen einen Begriff mit dem Machine Learning oder etc. Das ist einfach ein anderer Lernbegriff, den man dort hat, und ein anderer Intelligenzbegriff als der, den man beim Menschen anwendet. Und darum glaube ich, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass wir als echte menschliche Resonanzräume schaffen in der Schule. Wir können Bildung nicht einfach delegieren an eine Maschine, wo mir ein schönes Programm zusammenstellt, wo mir sagt, lese ein bisschen das oder lese ein bisschen das. Der Austausch mit einem Menschen, der eine menschliche Geschichte und ein menschliches Gewordensein, eine Biografie hinter sich hat, mit seinen Erfahrungen und dem, was ihn ausmacht und mit der Haltung zu den Dingen dieser Welt, die er entwickelt hat, ist für mich immer noch etwas genuin anderes als eine Maschine, die diese Erfahrungen in dieser Welt gar nicht machen kann, weil sie nicht fühlt.
Rechnet und Statistik.
Genau, ja, und weil sie in dem Sinn auch nicht denkt, im Sinn von, wie ein Mensch denkt.
Ja. Und was brauchen, vielleicht jetzt nicht mal die Schülerinnen und Schüler, sondern was wünschen wir da den Lehrpersonen, dass sie das können?
Ich wünsche der Lehrperson, wenn ich etwas könnte wünschen oder verändern am Schulsystem, ist es, dass eine Lehrperson, die ein Vollpensum hat, ein bisschen weniger Schulstunden hat, dass sie mehr Zeit hat für Weiterbildung und die dann auch machen muss. Und ich wünsche mir Lehrpersonen, die selber ein bisschen mehr Mut haben, reflexiv unterwegs zu sein und nicht einfach unterwegs sein im Überlebensmodus in diesem Schulsystem und einfach ihr Programm, das sie vorbereitet haben, schon seit Jahren durchspulen und in diesen festgelegten Bahnen unterwegs sein, sondern mehr Lust bekommen, agil im Schulgeschehen wirklich auf das, was jetzt gerade passiert, einzugehen, das aufzugreifen. Und gerade in der Primarschule hätten wir die Möglichkeit, weil wir nicht so gezwungen sind, in engen Fächergrenzen müssen, weiter zu funktionieren und zu denken, ich kann mal einen Lernprozess verlängern, ich kann mal sagen, Kinder, das lassen wir jetzt fallen, jetzt machen wir mal da länger, es passiert gar nichts Schlimmes für die Kinder, die werden trotzdem später im Beruf erfolgreich sein, ob jetzt mal Franz-Test um eine Woche verschoben haben oder nicht. Also, und jetzt sind wir manchmal vielleicht ein bisschen zu stark an unserem Programm orientiert oder unter Zeitdruck. Ich wünsche mir allgemein mehr Reflexivität, aber das braucht Freiräume und das braucht ein Schulsystem, das ich nicht unter Ausstehen stehe, nicht als Lehrperson. Sonst spule ich mein Programm ab und spüre mich selber zu wenig und damit auch King zu wenig.
Dani, gar
nichts.
Also, ich würde einfach sagen, ganz klar, das kann man auf die CKs übertragen. Das, also, das ist genau das, was durch die Fächer-Eingrenzung eigentlich verloren geht.
Das ist eine letztendliche Haltung im Leben gegenüber, im Menschsein gegenüber, so eine gewisse Reflexion zu haben, ein bisschen durchzuschnaufen, gegenüber ein bisschen Blick für das grosse Ganze zu haben. Und damit bedanke ich mich ganz herzlich. Sehr spannend, dünkt.
Merci
für den menschlichen Diskurs, den ich jetzt führe.
Es ist ein grosses Privileg, dass wir Leute haben im Kanton wie euch, die den digitalen Wandel zusammen mit Schulentwicklung denkt und Lehrpersonen und Schulleitungen unterstützt. Ich bin sehr stolz darauf, in einem Kanton zu arbeiten, wo so viel Herzblut in das hineingesteckt wird.
Das ist so schön. Herzblut ist da bei dir auch.
Ja, dir
positiv. Und euch draussen alles Gute in den digitalen Räumen. Tschüss zusammen.